Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Heute geht es um ein Thema, das viele Betriebe, Energieberater und Gebäudeeigentümer gerade ziemlich beschäftigt. Die kurzfristigen Änderungen bei der BEG-Förderung. Wir sprechen heute ganz bewusst nicht nur über die komplette Heizungsförderung und auch nicht im Detail über Effizienzhaussanierung. Unser Fokus liegt auf den Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, also Dachsanierung, Dämmung, Fassade und Fenster, das, mit dem wir am meisten zu tun haben.
Genau, hi Karl-Heinz, ja, hallo an alle Zuhörer, Zuschauer, übrigens, wir sind ja auf YouTube, ich sag's mal wieder. Ja, das Thema ist momentan wirklich ja nicht ganz so schön und noch ziemlich heftig, aber bevor wir jetzt eher in die Fakten einsteigen, vielleicht nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, der mir besonders wichtig ist. Das ist eine erste Einordnung ohne Gewähr. Also die verbindlichen Förderrichtlinien liegen noch nicht abschließend vor. Wir haben versucht, die sowieso nur sehr spärliche Informationen zu sichten, zu sortieren und zu interpretieren. Das habe ich auch gemeinsam mit Karl-Heinz, mit meinem Team. Wir haben ja auch Energieberater bei uns in der Roof Academy und in meinem Energieberatungsbüro, mit meinen Sachverständigen und so weiter. Ja, wir haben das wirklich versucht und das ist so unsere Meinung, wie wir es momentan auch sehen. Und auch der GIH hat in seiner ja doch sehr kurzfristigen Einordnung klar gemacht, es ist noch nicht alles final geklärt. Nochmal zur Info, der GIH ist der Bundesverband der Gebäude-Energieberater, Ingenieure und Handwerker. Also dort sind dann halt viele Energieberater organisiert. Und der Verband hat sehr schnell ein Webinar für seine Mitglieder durchgeführt, um die neuen Erkenntnisse einzuordnen. Aber solche Einschätzungen sind jetzt erstmal sehr vage, wenngleich sie uns helfen, aber sie ersetzen noch keine verbindliche Richtlinie. Also das nochmal an dieser Stelle vorab.
Das heißt, wir sprechen heute nicht über endgültig festgezurrte Regeln, sondern über eine erste fachliche Einordnung auf Basis dessen, was bisher bekannt ist.
Jo, genau, Karl-Heinz. Das ist wichtig auch nochmal klarzustellen. Wir wollen hier keine Scheinsicherheit oder sonst irgendwas vermitteln, aber wir wollen auch nicht warten, bis irgendwann alles bis ins letzte Detail geklärt ist. Die Betriebe und die Kunde unserer Betriebe, die brauchen jetzt mal so eine Einschätzung, sie brauchen eine erste Orientierung. Parallel dazu haben wir ja auch ein Newsletter verfasst und wir haben jetzt auch noch ein Video dazu, macht jetzt hier noch der Podcast. Also, gleich mal vorab, die neuen Förderbedingungen sollen ab dem 21.07.2026 gelten. Das Problem ist aber, bereits ab dem 9.07.2026 konnte man während der technischen Umstellung keine technischen Projektbeschreibungen, also kurz TPB beim BAFA, also beziehungsweise keine neuen Bestätigungen zum Antrag, die heißen bei der KfW BZA, erstellt werden. Das ist entscheidend. TPB und BZA sind immer die Vorstufe zum eigentlichen Antrag. Wenn ich keine TPB und keine BZA erstellen kann, kann ich auch auf diesem Förderweg keinen neuen Antrag vorbereiten und einreichen. Damit war die praktische, faktische Reaktionszeit für viele Projekte quasi weg. Also nochmal zur Einordnung, die KfW ist nach wie vor für die Heizungsförderung zuständig und das BAFA für die Förderung von energetischen Maßnahmen an der Gebäude. Also in dem Moment, wo wir das jetzt hier auch kommunizieren, wir können keine Anträge aktuell zu den alten Konditionen stellen.
Das heißt praktisch, wer am 9.7. noch kein TPP, TPB oder BZA hatte, konnte nicht einfach sagen, dann stelle ich jetzt so schnell einen Antrag.
Nee, das war tatsächlich nicht möglich. Und das ist der entscheidende Unterschied zu früher. Nämlich, es gab ja schon öfters Förderänderungen. Die sind ja in der Regel immer eine Kürzung. Aber dann gab es wenigstens ein kurzes Zeitfenster, wo man reagieren konnte. Kurz, aber immerhin. Da konnte man noch, ja, Projekte, die antragsreif waren, die konnte man noch beantragen, konnte man noch sichern. Aber diesmal wurden quasi über Nacht Fakten geschaffen. Also, ich ärgere mich kolossal über diese Vorgehensweise. Es ist keine Planungssicherheit, das ist einfach nur Wild West. Aber das bringt nichts. Ja, das Ziel ist es heute, nicht irgendwie noch mehr Unruhe, noch mehr Wut oder Panik zu verbreiten. Nein, wir wollen erste Orientierung geben, damit man als Dachdecker oder Zimmerer, Klempner, wie auch immer, als Dachunternehmer frühzeitig einschätzen kann, was sich ändern konnte, konjunktiv, wohlgemerkt, und wo noch offene Punkte sind und ob in welcher Form noch Änderungen kommen. Das können wir momentan nicht dazu sagen. Wir bleiben in jedem Fall am Ball und das, was wir jetzt hier sagen, heute und hier, das ist der aktuelle Stand, den wir so einschätzen.
Ja,
Also.
ist schon gruselig. Wer uns schon länger im Podcast verfolgt, weiß, dass Michael und ich uns schon öfters darüber aufgeregt haben, wenn über Nacht irgendwelche Gesetze umgeworfen wurden. Das macht halt alles brutal viel Arbeit. Aber bevor wir in die Details gehen, und das ist für die meisten von uns wahrscheinlich eine rhetorische Frage, warum wird denn die Förderung überhaupt geändert oder gekürzt?
Naja, wie könnte es an der sein? Ich glaube, wir kriegen das ja alle mit. Es ist einfach keine Kohle mehr da. Es ist also ist eine Haushaltskürzung. Die Bundesregierung muss sparen und deshalb ja, wird auch an den Förderungen eingespart. Das heißt also, nach der Einschätzung des GIH geht es bis zum Jahr 2030 darum, eine Größenordnung von circa 2,7 Milliarden Euro einzusparen. Davon rund roundabout 2,1 Millionen Euro durch die Sparleistungen, also Kürzungen und weitere 600 Millionen sollen aus den europäischen Mitteln ja für die soziale Energiewende kommen. Also Mittel, die Deutschland auf europäischer Ebene abrufen kann oder wird oder wie auch immer. Also politisch ist das alles nachvollziehbar, auch begründbar, dass die Förderung effizienter, fokussierter und auch sozial ausgewogener werden soll. Das klingt erstmal positiv, aber am Ende geht es natürlich auch um Geld, ja. Bei der Gebäudehülle sollen die Fördermittel offenbar stärker auf bestimmte Maßnahmen, auf größere Wirkungen und auf besonders schlechte Gebäude gelenkt werden. Gleichzeitig soll bei Mehrfamilienhäusern die förderfähigen Investitionssummen deutlich abgesenkt werden. Also nochmal, man kann das politisch diskutieren. Das ist die eine Ebene. Aber was mich nach wie vor besonders stört, ist weniger, dass das angepasst wird. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Das ist ja kein neuer Zustand. Das Problem ist, wie gesagt, ich wiederhole mich, nach wie vor die Art und Weise, die Kurzfristigkeit, die fehlende Planungssicherheit für unsere Betriebe, ja, und eine technische Umstellung, die genau die Portale in dem Moment, ja, sperrt, wo viele davon Erfahrung haben. Also,
Ja.
das ist so ein bisschen das Problem.
Wichtig ist auch, finde ich, nach aktuellem Stand ist die BEG-Förderung in dieser Form zunächst nur bis 2030 ausgelegt. Wie und ob es danach weitergeht, können wir heute nicht wirklich seriös sagen. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt die vorliegenden Informationen sauber einordnen, ohne daraus eine falsche Sicherheit abzuleiten. Du hast es eben gesagt, die Art und Weise ist das eigentliche Problem. Was meinst du damit konkret?
Naja, wie gesagt, die Information kam jetzt quasi wie Kai aus der Kiste. Ja, am 8.7. wurden erste Eckpunkte bekannt. Am 9.7. kamen die Informationen bei uns auch, also bei den Energieeffizienzexperten über den Sondernewsletter der Energieeffizienzexpertenliste, also der DENA an. Und dann zu diesem Zeitpunkt konnten keine technischen Projektbeschreibungen beim BAFA und keine BZA mehr bei der KfW erstellt werden. Also deshalb konntest du auch keine Anträge mehr stellen. Also du konntest nichts machen. Du konntest keine Förderanträge mehr stellen. Und es gab keine Möglichkeit mehr. Und wir haben wirklich auch einige unserer Kunden, die da auch zum Teil sauer sind, weil gerade bei größeren Kisten, da sehen wir ja dann, geht es auch um Geld und Planungssicherheit und Unsicherheit. Das ist ja das Schlimmste, was uns auch passieren kann. Also gerade so eine energetische Dachsanierung, eine Fassadensanierung ist ja im Prinzip ähnlich, ja, ist bei einem größeren Projekt. Die Förderung ist entscheidend, ob man das macht oder nicht. Das entscheidet man auch nicht zwischen Frühstück und Mittagspause. Da gibt es Angebote, da hängen Finanzierungen, Energieberatungen, ja, eine Strategie und ja, manchmal sogar auch die Bank mit dran. Und wenn dann über Nacht quasi Fakten geschaffen werden, ist das für alle Beteiligten schwierig. Ja, da darf man mal emotional sein. Also ich fand das
Ja.
irgendwie vor allen Dingen Katastrophe. Weißt du, was das auch für uns bedeutet? Natürlich interessiert das am Ende des Tages keine Sau, aber wir müssen alle unsere Webseiten umbauen. Wir haben so viele Konfiguratoren, auch viele unserer Betriebe haben Konfiguratoren, die müssen alle geändert werden. Wir haben Freitagmittag haben wir damit angefangen, wir haben diskutiert und. Was bedeutet das jetzt für uns? Und das machst du nicht einfach mal so aus der Lameng raus. Alle unsere Videos, alles musst du komplett ändern.
Ja, also ich finde auch ganz schrecklich, ja. Planungssicherheit haben wir ja schon oft gesagt. Die Betriebe haben ja einen Vorlauf. Manche haben viel zu tun, manche haben wenig zu tun. Aber das verunsichert ja alle, ja. Wenn unsere Kunden nervös werden, werden die Betriebe nervös, die ganze Planung fliegt durcheinander, Webseiten müssen geändert werden. Wir wollen immer Bürokratie abbauen. Das ist gerade das Gegenteil davon, ja, wenn man solche Sachen macht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Deswegen möchte ich dich nochmal so ein bisschen einfangen und dich nochmal genauer oder genauer hinterfragen, über was genau sprechen wir eigentlich heute in diesem Podcast?
Ja, also wir sprechen sozusagen über Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, also nicht über die Heizung. Ja, das macht keinen Sinn. Es geht in erster Linie mal in Richtung Dachdecker, Zimmerer, Klempner. Also Dachsanierung, Dämmmaßnahmen, Fassade gehört auch mit dazu, Fenstertausch, Dachfenstertausch, ja, aber auch Gauben und so weiter. Darum geht's. Das ist jetzt für unsere Betriebe erst einmal wichtig. Also es sind vier Dinge wichtig. Erstens die neue Staffelung der förderfähigen Investitionssumme bei Mehrfamilienhäusern. Als zweites die neue Logik beim ISFP. Drittens die offenen Fragen um eine signifikante Maßnahme. Das ist auch was ganz Neues. Da weiß auch noch nicht so richtig, was damit überhaupt gemeint ist. Viertens der geplante WPB-Bonus, der ab 2027, Entschuldigung, für besonders schlechte, energetisch schlechte Gebäude interessant werden soll, wird.
Fangen wir doch mal mit der Förderung ohne ISFP an und sag vielleicht noch mal ganz kurz, was ISFP bedeutet und dann erzähl uns mal, was sich da ändert.
Also der individuelle Sanierungsfahrplan ist quasi ein Energiegutachten nach dem Best-Practice-Prinzip. Also der Kunde bekommt, der Eigentümer bekommt dann ein Energiegutachten, er bekommt eine Umsetzungshilfe und er kriegt dann auch eine höhere Förderung. Das ist so die Kurzversion. Also bisher war die Systematik relativ einfach. Also bei Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Dach, Fassade, Fenster und so weiter, gab es grundsätzlich 30.000 Euro förderfähige Investitionssumme pro Wohneinheit. Ohne ISFP gab es darauf 15% Förderung. Jetzt ist aber neu die Staffelung. Es gibt nur noch für die erste Wohneinheit die 30.000 Euro. Für die zweite bis sechste Wohneinheit gibt es jeweils nur noch 15.000 Euro Investitionsvolumen, also keine Förderung, sondern Investitionsvolumen. Das heißt also, vorher waren es 30.000, jetzt sind es nur noch 15.000. Und ab der siebten Wohneinheit reduziert sich das nochmal von 15.000 auf 8.000 Euro, ja, Investitionsvolumen. Also komplizierter geht quasi gar nicht. Also was die da, das haben die aber bei der Heizung schon die ganze Zeit davon abgesehen. Das ist sowas. Ich frage mich nur, wie man da von Effizienz sprechen kann, wenn man sowas macht. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf rein. Also bleiben wir aber nochmal bei den Fakten. Ich muss aufpassen, ja, sonst beiß ich gerade ins Mikrofon rein. Weil jedes Mal, wenn ich drüber nachdenken kann, das tut, echt, da kriege ich die
Ja.
Krise. Ja, ich mache, seitdem ich das weiß, nichts mehr anderes.
Ach.
Ich könnte weglaufen. Ja, also beim Einfamilienhaus ohne ISFP bleibt es also dann bei den 30.000 Euro förderfähige Kosten, 15% Zuschuss. Das sind maximal 4.000 Euro, 500 Euro Förderung. Beim Mehrfamilienhaus wird es deutlich weniger.
Gut, alles erklärt, aber mach's mir doch mal bitte an einem Beispiel fest.
Okay, dann nehmen wir einfach mal ein Zweifamilienhaus ohne ISFP. Ja, also das heißt, wir gehen einfach mal hin und nehmen mal die bisherige Förderung. Die ganze Zeit war es also so, wir haben zwei Wohneinheiten mal 30.000 Euro, sind 60.000 Euro. Davon sind im Prinzip, letztendlich waren die 20% Förderung. Das heißt also, vorher gab es 12.000 Euro Förderung. Jetzt ist es also neu, ja. Die erste Wohneinheit wird wieder mit 30.000 Euro gefördert, die zweite Wohneinheit aber nur noch mit 15.000 Euro. Ja, das heißt also, wir reden da im Prinzip dann am Ende über 45.000 Euro. Also beim Einfamilienhaus ist es aber ein bisschen anders. Beim Einfamilienhaus haben wir einmal die 30.000 Euro für die erste Wohneinheit und es ist ja nur eine Wohneinheit, dann kommen die 15, die 30.000 Euro für den ISFP mit dazu. Bleiben wir aber nochmal beim Mehrfamilienhaus, beim zwei Wohneinheiten. Das heißt also, die erste Wohneinheit 30.000 Euro, die zweite Wohneinheit dann die 15.000 Euro. Das heißt, wir reden über 45.000 Euro. Davon 15% Förderung, das sind dann 6.750 Euro Förderung. Das sind also 2.250 Euro weniger als vorher, muss man dazu sagen, ja. So, beim Sechsfamilienhaus ohne ISFP, wir reden ohne ISFP die ganze Zeit, ja, wird es noch deutlicher. Bisher waren es 6 mal 30.000 Euro, das sind dann also 180.000 Euro, davon 15%, ja, das sind dann 27.000 Euro Förderung gewesen. Neu ist es jetzt, die erste Wohneinheit mit 30k, ja, die zweite bis sechste Wohneinheit nur noch mit 15k, also 5 mal 15.000 Euro, das sind dann also 75.000 Euro, zusammen 105.000 Euro. Das heißt, 15% davon sind dann am Ende nur noch 15.750 Euro. Das sind also insgesamt 11.250 Euro weniger Förderung, muss man ganz klar sagen, das ist ein Haufen Geld beim Sechsfamilienhaus.
Das ist wirklich ein Haufen Geld. Und ich habe ja auch damals noch mit meiner Firma auch viel für Hauseigentümergemeinschaften gearbeitet. Und man weiß ja auch, manchmal wird da alles spitz auf Knopf gerechnet, damit überhaupt so eine Sanierung an so einem Mehrfamilienhaus zustande kommt. Ja, gerade wenn es mehrere Eigentümer sind. Also die Hausverwaltung tut mir jetzt auch schon leid. Ja, nicht nur die Gebäudeenergieberater und die Handwerker. Jetzt stellt euch vor, ihr habt gerade mal so ein Mehrfamilienhaus alles in der Eigentümerbesprechung auf den Weg gebracht. Und jetzt knallt sowas um die Ecke und ihr müsst im Prinzip gerade eine neue Eigentümerversammlung einberufen, um das wieder auf die Reihe zu bringen. Also wir werden ausgebremst ohne Ende. Aber jetzt machen wir mal das, was ja eigentlich der Standard ist. Und das ist die Förderung mit ISFP. Und lass uns das mal für ein Einfamilienhaus direkt hinterherrechnen, weil damit haben wir ja eigentlich am meisten zu tun als Dachdecker.
Okay, ja, ich glaube, das macht Sinn. Also, dann gehen wir einfach nochmal einen Schritt zurück. Man kann sagen, ohne ISFP beim Einfamilienhaus hat sich nichts geändert. 30.000 Euro Investitionssumme, ja, 15%. Und das war vorher so, das hat sich jetzt nichts geändert. Jetzt gehen wir mal bei dem Einfamilienhaus davon aus, wir haben einen ISFP. Das heißt also, die Grundförderung bleibt bei 30.000 Euro förderfähigen Ausgaben. Durch den ISFP erhöht sich die maximal förderfähige Investitionssumme dann auf 60.000 Euro. Das hat sich nicht geändert. Bisher war die Rechnung relativ einfach. Wenn die Maßnahmen im ISFP enthalten waren, gab es dann also auf bis zu 60.000 Euro Investitionssumme insgesamt 20% Förderung. Das heißt also, bei 60.000 Euro förderfähigen Kosten waren das 12.000 Euro Förderung. Neu ist, ja, die 60.000 Euro bleiben als förderfähige Investitionssumme insgesamt erhalten, aber jetzt kommt's, der ISFP-Bonus wird nur noch auf den Betrag gewährt, der über den 30.000 Euro liegt. So, bleiben wir mal bei dem Beispiel energetische Dachsanierung mit 60.000 Euro förderfähigen Kosten, 15%, ja, ist einfacher so zu rechnen als andersrum, von 60.000 Euro sind 9.000 Euro, zuzüglich 5% ISFP-Bonus auf den Betrag über den 30.000 Euro Grundförderung, also auf über 30.000 Euro, dann sind das im Prinzip nochmal 1.500 Euro. Zusammen mit den 9.000 Euro ergibt das dann 10.500 Euro Förderung. Vergleich nochmal zu früher, da waren es 12.000 Euro, neu 10.500 Euro, jetzt also 15.000 Euro, 1.500 Euro weniger Förderung. Ist das viel? Sag du mir es.
Überschaubar. Also ich würde mal sagen, daran wird die Sanierung wahrscheinlich nicht scheitern. Es ist unnötig, dass man das macht, aber ich glaube, das kriegt man schon noch hin. Lass uns aber mal jetzt eine Dachsanierung als Beispiel mit 50.000 Euro rechnen. Also keine 60 wie im Beispiel zuvor, sondern wir machen jetzt nur 50.000 Euro. Rechnen wir das auch nochmal vor, bitte.
Okay, also, dann gehen wir einfach mal von 50.000 Euro aus. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du sowas sagst. Lass mich mal erst nochmal überlegen. Also, wir gehen davon aus, dass die gesamte Sanierung in Höhe von 50.000 gefördert wird. Dann nehmen wir 15% von 50.000, von 50.000, das sind also 7.500 Euro. Jetzt gehen wir wieder hin und rechnen wieder den Grundbeitrag, also die 30.000, ja, und gehen davon aus und ziehen die dann von den 50.000 Euro ab. Da reden wir über 20.000 Euro, die über dem Sockelbeitrag liegen. Und auf diese 20.000 Euro gibt es zusätzlich 5% ISFP-Bonus. Das sind dann 1.000 Euro. Zusammen also 8.000 Euro, 500 Euro Förderung. Wichtig, aber das hat sich nicht geändert. Die Dachsanierung muss im ISFP enthalten sein. Das war vorher auch so. Ja. Wenn sie drin ist, ist alles gut. Ja, und dann gibt es quasi den ISFP-Bonus on top dazu. Also, es ist ein Stück weniger. Sag mir das. Ist das viel? Vorher waren es 10.000, jetzt sind es 8.500, sind 1.500 Euro. Ja, klar, könnte man sagen, wir reden in der Regel über andere Summen. Ich denke mal, die meisten der energetischen Sanierung beim Dach liegen auch über 50.000. Ja, die liegen wahrscheinlich auch sogar über 60.000, je nachdem. Auch beim Einfamilienhaus bist du da ja ruckzuck dabei. Sind da 1.500 Euro das Zünglein an der Waage? Hm. Weiß ich
Vermutlich
nicht.
nicht, aber es macht halt unnötig Arbeit, diese ganze neue Rechnerei. Wir haben ja schon mehrfach vom ISFP gesprochen und ich glaube, es ist eigentlich jedem schon klar, dass der auch wichtig ist. Und ich möchte es aber noch mal ein bisschen vertiefen. Bitte erklär doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, warum sollte der ISFP erhalten bleiben und warum ist er trotz Kürzung wichtig?
Okay, also ich mag es, hat dir nicht gereicht, was ich am Anfang da so hingerotzt habe. Okay, also ISFP steht für individueller Sanierungsfahrplan. Der wird im Rahmen einer geförderten Energieberatung für Wohngebäude erstellt. Nach unserer derzeitigen Einschätzung bleibt übrigens die Förderung für Energieberatung für die Erstellung des ISFP zunächst unverändert bestehen. Und der ISFP ist nicht nur ein Förderinstrument, zumindest nach meinem Dafürhalten nicht. Er ist ein Energiegutachten mit einer Umsetzungshilfe. Der Eigentümer, aber auch der Handwerker lernt das Gebäude energetisch besser zu verstehen. Er bekommt eine strukturierte Einschätzung, wo sind Schwachstellen, ja, welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche Reihenfolge macht Sinn, ja, und was bringt die energetische Maßnahme wirklich am Ende des Tages? Also für uns Dachdecker ist der ISFP auch sinnvoll und hilfreich, gerade im Bestand. Da fehlen häufig Pläne, Dokumentation, Bauteilaufbauten, Kennwerte, energetische Kennwerte, belastbare Informationen über den Ist-Zustand des Gebäudes. Also ein guter ISFP, der liefert Zahlen, Daten, Fakten für die Beratung, für die Angebotserstellung und für auch die Abstimmung mit dem Energieeffizienzexperten. Also bis jetzt hatte der ISFP, und das hat sich auch nicht so richtig geändert, da zwei wesentliche Vorteile. Also die förderfähigen Ausgaben wurden verdoppelt und es gab den 5-prozentigen ISFP-Bonus. Nochmal, das bleibt auch grundsätzlich bestehen. So ist auch quasi die Information vom BAFA. Nur die Anforderungen für den ISFP werden verschärft und deshalb bleibt der ISFP trotzdem wichtig, auch wenn die Förderlogik ein bisschen komplexer ist.
Jetzt wird es bei Mehrfamilienhäusern spannend. Lass uns ein Sechsfamilienhaus nehmen. Wie sieht das in Verbindung mit einem ISFP aus?
Okay, also ist auch noch mal ausdrücklich, ich weiß, das nervt und so, ich komme mir fast vor wie ein Jurist, ja, aber trotzdem, das ist die derzeitige Interpretation der aktuell verfügbaren Informationen, die sehr, sehr spärlich sind, muss man dazu sagen. Die endgültige Richtlinie muss das entweder bestätigen oder die wird dementiert. Momentan gehen wir davon aus, dass die förderfähigen Beträge durch den ISFP weiterhin verdoppelt werden. Das heißt, erste Wohneinheit 30.000 Euro, mal 2, also 60.000 Euro. Zweite bis sechste Wohneinheit, 15.000 Euro mal 2, also jeweils 30.000 Euro pro Wohneinheit. Also beim Sechsfamilienhaus ergibt das erste Wohneinheit 60.000 Euro, zweite bis sechste Wohneinheit 5 mal 30.000 Euro, also in Summe 150.000 Euro. Zusammen wären das dann roundabout, ja, 210.000 Euro förderfähige Investition. Rechnen wir es einfach. Ja, 15% von 210.000 Euro sind dann 21.500 Euro.
31.500 Euro.
31.500 Euro. Aber habe ich was anderes gesagt?
21.
Okay, ich habe aber 31,5 gemacht.
Ja.
Okay, kann man ja sagen. Ja, danke nochmal an der Stelle für ja, die Berichtigung. Zusätzlich 5% ISFP-Bonus auf den Betrag oberhalb der 30.000 Euro. Die müssen wir immer abziehen, ja? Merkt euch das. Also geht einfach hin, nehmt die 15% auf die gesamte förderfähige Investitionssumme beziehungsweise auf das Angebot oder auf die Rechnung. Am Ende geht es hier um die Rechnung, um das noch genauer, was bezahlt wird. Skonto und so weiter wird ja nicht gefallen. Also was abgezogen wird, meine ich damit. Also und dann zieht ihr einfach die 30.000 Euro Grundbeitrag ab und dann gibt es den ISFP-Bonus. Also nehmen wir die 210.000 Euro, ja, und dann ziehen wir einfach die 30.000 Euro ab. Das gibt dann 180.000 Euro. Das ist richtig, Karl-Heinz?
Ja,
Ja, Faktencheck. Okay,
hab aufgepasst.
aufgepasst. 5% davon sind 9.000 Euro, richtig?
Ja,
Zusammen sind das also 40.000.
40,5. Ja.
45.500 Euro Förderung. Und jetzt kommt's. Bisher waren es mit ISFP 6 mal 60.000 Euro, also in Summe 360.000 Euro förderfähige Investitionssumme. 20% davon sind dann 72.000 Euro Förderung. Neu wären es nach der aktuellen Berechnung, einschließlich notarieller Beglaubigung durch Karl-Heinz Krawczyk, 40.500 Euro. Also 31.500 Euro weniger Förderung.
Das ist schon richtig viel Geld, ne? Das muss man also schon ganz ehrlich sagen. Das ist schon richtig, richtig viel Geld. Und es löst den Sanierungsstau in Deutschland auf keinen Fall, ja. Wir haben ja auch schon tolle Podcasts gemacht mit diesem Professor aus Berlin. Der Name ist mir gerade entfallen.
Ja, Professor Quaschning.
Professor Quaschning. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass die Sanierung viel, viel mehr hochgefahren werden müsste, ja. Der Neubau liegt quasi am Boden, was dazu führt, dass in den Schwarmstädten, in den größeren Städten Wohnraum unbezahlbar wird. Also ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch, aber irgendwie fühlt es sich an, als wenn wir das alles gerade gegen die Wand fahren. Ja. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema und jetzt setzen wir noch eins oben drauf. Wir haben gerade sechs Wohneinheiten gesprochen. Komm, lass uns das mal mit 10 noch machen. Dann
Oh, Karl-Heinz,
wissen wir noch besser Bescheid. Los, hau rein.
oh, jetzt machst du mich aber fertig.
Also komm. Zehn
Okay.
Wohneinheiten.
Also, fangen wir mal mit dem Einfachen an. Lassen wir überlegen. Also, wir haben vorher haben wir ohne ISFP 10 mal 30.000 Euro, also in Summe 300.000 Euro maximale Investitionssumme, die gefördert werden konnte. Davon 15% Förderung, das sind 45.000 Euro maximale Förderung. Bisher mit ISFP 10 mal, also 60.000 Euro, weil es wurde ja immer verdoppelt, also förderfähige Investitionssumme, dann waren das im Prinzip 600.000 Euro für 10 Wohneinheiten. Davon konnte man 20% Förderung bekommen. Das sind dann maximal 120.000 Euro Förderung gewesen. So, das müsste stimmen, oder? Ja,
Ja.
müsste stimmen. Okay, jetzt gehen wir nochmal rein. Ohne ISFP. Nee, ja, neu ohne ISFP. Machen wir erstmal neu ohne ISFP, weil es wäre ja zu einfach sonst. Erste Wohneinheit 30.000. 30.000 Euro, hat sich nichts geändert. Zweite bis sechste Wohneinheit, 5 mal 15.000 Euro, also in Summe 75.000 Euro. Siebte bis zehnte Wohneinheit, 4 mal 8.000 Euro, also 32.000 Euro. Zusammen sind das dann 137.000 Euro förderfähige Investitionssumme. Davon 15% sind es 20.500 Euro. Förderung. Also, das ist eine ganze Ecke weniger. Wo waren wir vorher? Vorher waren wir Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Also, wir sind jetzt ohne ISFP sind wir bei 20.550 Euro maximale Förderung bei Einzelmaßnahmen ohne ISFP bei 10 Wohneinheiten. Jetzt setzen wir nochmal eine drauf, du wolltest ja so wissen. Also
Genau.
mit ISFP nehmen wir einfach mal die 137.000 Euro, das ist einfacher, glaube ich. Und ja, nehmen die mal zwei. Nach unserer derzeitigen Interpretation wird das so verdoppelt. Das ergibt sich eine Investitionssumme von 274.000 Euro, förderfähige maximale Investitionssumme. Davon 15%, das sind 41.100. Zusätzlich 5% ISFP-Bonus auf den Betrag oberhalb der 30k, also 274.000 minus 30.000 Euro, das sind 244.000 Euro, 5% davon sind 12.200. Zusammen ergibt das dann 53.300 Euro. Bisher mit ISFP waren es maximal 120.000 Euro, neu wären es dann nur noch 53.300 Euro, das sind 66.700 Euro weniger Förderung. Das heißt also bei größeren, bei Mehrfamilienhäusern, da geht es nicht nur um Kosmetik. Das kann die Wirtschaftlichkeit eines Projektes deutlich verändern. Weißt du, was mir am meisten Kopfweh macht? Wenn jetzt irgendjemand die Berechnungen nachrechnet.
Ja, das ist kein Problem.
Ich
Ich
mache
habe
es nicht mehr.
schon gemerkt, wie du etwas unsicher geworden bist, ja.
Weil wegen den Summen auch, wegen den Summen, oder?
Ja, aber also jetzt mal zwei Dinge. Also erstens, wenn man die Förderung halbiert bei so großen Objekten oder mehr als halbiert, das ist schon grenzwertig, ja. Und ich befürchte, dass es wirklich viele, viele Investitionsbereiche gibt, die werden gestoppt, ja. Die werden einfach nicht.
Vielleicht noch, ja, vielleicht noch eins an der Stelle. Also die maximale Förderung hört sowieso bei 10 Wohneinheiten auf. Ja, du
Ja,
kannst
ja.
natürlich auch größere Kisten gefördert kriegen, aber das ist die maximale Förderung. Mehr geht nicht. Das war vorher auch so.
Ja.
Es war nur ein maximal anzusetzendes Investitionsvolumen von 600.000 Euro. So, wenn die Kiste 800 gekostet hat, du hast mehr Wohneinheiten, dann ist das okay, du kriegst halt nur nicht mehr gefördert. Das hat sich hier auch nicht geändert.
Ja, das ist gut. Also trotzdem nicht so cool, die ganze Geschichte. Mir ist aber noch ein Begriff aufgefallen in den neuen Informationen. Das steht auch in diesen sehr kurzen und ehrlich gesagt ziemlich verklausulierten FAQs, die sogenannte signifikante Maßnahme. Das klingt ja erstmal wichtig, aber so richtig eindeutig ist es nicht erklärt. Und genau dieser Begriff sorgt im Moment für viel Unsicherheit. Was denkst du, was damit gemeint ist?
Ja, das ist auch eine dieser Blackboxen. Also das ist ein offener Punkt. Deshalb nochmal vorsichtig. Ja, also ich komme echt vor wie ein Jurist. Ich kann es halt nur so interpretieren, wie ich es verstehe oder wie wir es verstehen. Also nach unserem Verständnis damit, ihr merkt ja, ich gebe die Verantwortung so ein bisschen ab. Ja, also an der Stelle auch an mein Team, auch an dich, Karl-Heinz, übrigens, davon abgesehen. Nach unserem Verständnis bedeutet signifikante Maßnahme nicht zwingend, dass es immer zwei komplett getrennte Maßnahmen sein müssen. GEH hat das vielleicht so ein bisschen interpretiert in die Richtung, die sind ja aber auch nicht sicher. Wir sehen das anders. Also zum Beispiel Dach plus Fassade oder Fassade plus Fenster. Wir interpretieren das eher so ein bisschen aus der neuen Förderlogik heraus. Und zwar das BAFA bzw. das Ministerium scheint davon auszugehen, dass viele Einzelmaßnahmen im Bereich von 30.000 Euro und darunter liegen. Und deshalb soll der ISFP-Bonus künftig offenbar erst dann greifen, wenn ein Projekt über diese Schwelle hinausgeht. Der Bonus wird ja auch nur noch auf den Betrag gewährt, der über 30k liegt. Also wenn eine energetische Dachsanierung 50, 60.000 Euro kostet, ja, und die förderfähigen Kosten im Prinzip ja im ISFP enthalten sind, dann ist es aus unserer Sicht durchaus eine signifikante Maßnahme. Verhindert werden soll vermutlich, dass irgendjemand noch eine kleine Zusatzmaßnahme dazu nimmt, irgendwie nur um formal den Bonus auszulösen. Keine Ahnung, ja, was auch immer, ein kleines Kellerfenster oder wie auch immer, bei einer sowieso geplanten Sanierung. Aber klar ist auch, die endgültige Definition fehlt noch. Wir gehen Stand jetzt nicht davon aus, dass zwingend zwei getrennte große Maßnahmen erforderlich sind. Wir gehen eher davon aus, dass es um eine relevante, förderfähige Maßnahme mit entsprechend hohem Investitionsvolumen geht, die auch im ISFP enthalten sind, weil ansonsten könnte man ja sagen, okay, wir machen einfach zwei Aufträge draus, Dach und Dachfenster oder Dach, Gaubendachfenster. Aber für uns, glaube ich, ist das weniger relevant, weil wir haben es ja eben schon gesagt, also für ein Einfamilienhaus, du kriegst du nicht mehr für 30k, ja, wenn es nach BAFA-Standard saniert werden muss, also U-Wert 014 und besser, wenn die Fenster U-Wert und 1,0 und besser haben. Also das glauben wir nicht. Da kriegst du für 30.000 Euro kriegst du keine Dachsanierung. In dem Bereich gehen wir davon aus, du bist da bei mir. Also ich sehe viele Angebote, wir machen ja selbst auch viele Angebote in der Richtung. Also ich denke mal, das ist da gemeint, was das ist im Prinzip höher, größerwertige, höher, teurere Sanierung sein müssen. Also, aber hier brauchen wir natürlich dringende Klarheit. Bis dahin bleibt es eine fachliche Einschätzung auf Basis der verfügbaren Informationen unsererseits, nochmal ohne Gewähr.
Ja, also signifikant wird sich für mich vielleicht auch so lesen, dass du eine Maßnahme durchführst, die maximalen Erfolg oder die beste Energieeinsparung oder was auch immer bringt. Wenn du zu dick bist, dann wäre eine signifikante Maßnahme ja dafür zu sorgen, dass du so viel Sport machst und powerst, dass du dünn wirst. Ja, dann hast du auch eine signifikante Maßnahme. Ich glaube, das wird sich relativ schnell erklären, aber ich sehe es ähnlich wie du. Das wird sicher nicht so sein. Also man will sicher nicht, dass so kleinformatige, kleine Dinge gefördert werden, sondern man will schon einen richtigen Klotz gefördert haben. Vermute ich mal, damit die ganze Sache auch überhaupt Sinn macht. Aber es gibt,
Mit
ja,
ISFP, ja, mit
mit
ISFP,
ESFP,
ja, um
genau.
jetzt im Prinzip bei deinem Beispiel beim Abnehmen zu bleiben, das eine ist ja Sport, das andere ist natürlich,
Weniger
die
essen.
zweite Maßnahme wäre im Prinzip die Kalorien anzupassen.
Ja. Und in so einem ESFP wäre dann jede Maßnahme beschrieben und das Gesamtpaket führt dann dazu, dass du abnimmst. Und in unserem Fall wird es dazu führen, dass Gebäude ordentlich gedämmt sind. Ja.
Ja, und wenn du
Das
das Abnehmen gefördert bekommen würdest, zum Beispiel, indem du da einen Arztbericht bekommst oder von irgendeinem Ernährungsberater, der dir da ein paar Maßnahmen aufschreibt und du die alle ausführst und kriegst dann Bonus, weil du dann auch deutlich effizienter bist, bist vielleicht weniger krank und so weiter. Aber komm, lass uns das jetzt
Ich
darüber nachdenken.
glaube, wir schweifen gerade extrem ab. Deswegen vielleicht zu einem kleinen Lichtblick zurück. Ich habe da was gefunden, das nennt sich WPB. Hört sich spannend an, erklär doch mal.
Ja, das WPB steht für Worst Performing Building, ein urdeutsches Wort. Gemeint sind Gebäude, die energetisch zu den schlechtesten Gebäuden in Deutschland im Bestand gehören. Wichtig, der WPB-Bonus gibt es bereits schon jetzt in der BEG, also nur aber für die systematische Sanierung zum Effizienzhaus, zum Energieeffizienzgebäude. Dort kann ein WPB-Bonus nach bisheriger KfW-Systematik einen gibt es einen zusätzlichen Bonus von 10%. Ja, also es gibt auch aktuell zwei Nachweiswege. Erstens über einen Energieausweis. Ja, das entspricht im Prinzip den schlechtesten Energieeffizienzklassen, ja, der Energieeffizienzklasse H. Das bedeutet einen Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch von mehr als 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Zweitens über das Baujahr und den Sanierungszustand. Also aktuell ist es so, wenn ein Gebäude älter ist als ja, 1957, früher gebaut wurde und weitestgehend energetisch unsaniert ist, dann fällt das damit rein. So. Für uns interessant, für die Einzelmaßnahme, wie gesagt, bei den Effizienzhäusern gibt es das schon, aber erst jetzt ab 2027 soll das auch bei den Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle eine Rolle spielen. Also nach den bisher vorliegenden Informationen soll es einen zusätzlichen Bonus von 5% geben. Das kann für viele ältere Gebäude ein kleiner Lichtblick sein, gerade bei Dachsanierungen, ihr habt Dämmmaßnahmen, andere Maßnahmen an der Gebäudehülle, aber auch Hier gilt es, ich muss mich wiederholen, ich konnte es selbst nicht mehr hören, die genaue Ausgestaltung und der konkrete Nachweis ist noch nicht abschließend geregelt. Ja? Also der geplante 5-prozentige Bonus, WPB-Bonus, wäre neu für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle. Und zwar, wenn ich das richtig interpretiere, zu dem ISFP-Bonus. Also nur weiß ich nicht, ob der jetzt on top dazukommt, genau wie der ISFP-Bonus, also nach der 30.000-Euro-Schwelle, oder ob es den direkt schon gibt. Nach meinem Dafürhalten würde es Sinn machen, dass man den direkt schon, ja, bezahlt, weil du kriegst ja auch den WPB-Bonus, wenn du kein ISFP hast. Also insofern würde es nach meinem Dafürhalten Sinn machen, dass du dann quasi auch mit dem WPB Bonus, dann also insgesamt dann auch schon direkt ab der ersten Wohneinheit 20% Förderung bekommst. Nur wird halt die Investitionsvolumina nicht mal zwei genommen, wie es mit dem ISFP ist. Also wenn das so kommt, ja, dann brauchst du auf jeden Fall einen Energieausweis und dafür ist der ISFP wieder gut, weil das ist dann sozusagen ein Abfallprodukt, muss das Gebäude sowieso bilanzieren. Es macht dann zumindest, so wie ich es aktuell verstehe, nur dann Sinn, wenn du ein ISFP machst, dann machst du auch den WPB, Bonus on top mit dazu für die älteren Kisten.
Hört sich logisch an, ja. Ich denke, in die Richtung wird es wahrscheinlich auch gehen. Aber lass uns mal über Alternativen nachdenken. Wenn jetzt tatsächlich die BEG-Förderung schlechter wird, was passiert denn eigentlich mit dem Steuerbonus nach Paragraph 35c? Wird der dann interessanter?
Naja, zuerst müssen wir mal ein bisschen Euphorie dämpfen. Zuerst müssen wir mal die Luft anhalten, ob er bleibt. Ja? Also da habe ich auch recherchiert, weil es gibt ja auch die Information, die gab es ja schon die ganze Zeit, damit haben die ja nicht in den Berg gehalten, dass ja diese haushaltsnahen Dienstleistungen, der Handwerkerbonus reduziert werden soll von 20 auf 15%. Also das sind ja sozusagen die 6.000 Euro für Reparaturen an der Gebäudehülle oder für haushaltsnahe Dienstleistungen oder am Gebäude insgesamt, nicht nur an der Hülle, ja, die du steuerlich als privater Eigenheimbesitzer steuerlich geltend machen kannst im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung. Waren ja dann die 1200 Euro maximal. Die haben sie ja schon gesagt, die sollen gekürzt werden auf 15%. Aber der Steuerbonus, das ist ja Paragraph 35a, der Steuerbonus Paragraph 35c, der soll unberührt bleiben. Zumindest habe ich nichts gelesen, was jetzt was anderes vermuten lässt. Der Steuerbonus war ohnehin für 10 Jahre ausgelegt, angelegt, also beginnen 2020 bis 2030, gilt für selbstgenutzte Wohngebäude und ist deshalb auch für Privatkunden interessant. Voraussetzung ist, dass der Eigentümer auch eine entsprechende Steuerlast hat. Also es ist für Einfamilienhäuser, die nicht vermietet sind. Ja, der Eigentümer muss selbst drum wohnen. Auch eine Einliegerwohnung oder sowas, zumindest mal dann, wenn du Kohle dafür kriegst, ja, ist er auch raus. Also die steuerliche Förderung beträgt ja insgesamt 20% verteilt über 3 Jahre. Maximale Investitionssumme lag ja bei 400.000 Euro insgesamt. Also die ersten beiden Jahre gab es 7% oder gibt es 7%, im dritten Jahr sind es 6%. Nochmal maximale Investitionssumme 200.000 Euro. Das ergibt maximal 40.000 Euro Steuerbonus. Wichtig an der Stelle aber nochmal, das ist eine Alternative, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist keine Ergänzung. Man muss sich entscheiden. Also für manche Privathausbesitzer kann das eine interessante Option sein. Für andere eher nicht. Muss man im Einzelfall prüfen. Also man muss natürlich auch die Steuern bezahlen. Heißt also, du brauchst auch ein entsprechend hohes Einkommen.
Ja.
Also in meinen Seminaren habe ich immer gesagt, so ein bisschen despektierlich, Hartz-IV-Empfänger, die ja durchaus auch ein Haus haben können, die es vielleicht auch sanieren, oder Rentner, will die jetzt nicht im gleichen Atemzug nennen, will niemanden diskreditieren, sondern es sind einfach Fakten, die diese hohe Steuerlast nicht haben, die sind dann möglicherweise raus aus dieser Kiste.
Jetzt verlassen wir mal die ganzen Zahlen und werden vielleicht noch ein bisschen konkreter in den Beispielen oder in dem, über was wir sprechen. Was heißt es jetzt für unsere Kollegen da draußen ganz genau in den Betrieben?
Jo, also ich würde jetzt erstmal die Zeit nutzen, ein bisschen Dampf abzulassen. Also am Ende ist es ja für unsere Kunden ist es doof. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Für uns auch. Ja, aber wir werden ja nicht gefragt. Also wir müssen uns wieder mit neuen Dingen beschäftigen. Jetzt haben wir das uns vielleicht irgendwie gerade draufgeschaufelt. Ja, der ein oder andere hat einen Konfigurator, der ein oder andere hat vielleicht auch einen Flyer gemacht. Ja, das ist ärgerlich. Du musst alles ändern. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. So, das Ärgerlichste ist im Prinzip so, dass es so kurzfristig kam. Du hast keine Möglichkeiten gehabt, da irgendwie drauf zu reagieren. Die Planungssicherheit, die fehlt halt und das kannst du nicht schönreden. Aber wir müssen das auch so ein bisschen einsortieren. Die ganze Förderlogik, der ganze Förderdschungel war ja vorher schon sehr komplex, ja. Jetzt wird es kompliziert. Mit Effizienz hat das tatsächlich nichts mehr zu tun. Nichtsdestotrotz brauchen unsere Kunden Orientierung. Wir müssen die beraten. Wir müssen denen auch über die Straße helfen. Ja, das ist die Aufgabe eines guten Unternehmens, eines guten Unternehmers, eines guten Beraters. Ein Dachdeckermeister muss sich mit dem Thema beschäftigen. Die Kunden brauchen nicht nur ein Angebot für die Dachsanierung. Sie brauchen also auch Unternehmer, die die Zusammenhänge verstehen, die die richtigen Fragen bestellen, auch bei der Beratung, ja, musst du Fragen stellen, du musst aber auch, ja, die Antworten zu den Fragen haben. Du musst gemeinsam mit dem Energieeffizienzexperten eine sinnvolle Lösung entwickeln. Gute Unternehmer helfen ihren Kunden, ja, möglichst viele Probleme von denen zu lösen. Und dazu gehört auch, du musst dich mit dem Thema beschäftigen, du musst die ganze Förderlogik verstehen, du musst dich einfach da reinarbeiten, du musst den ISFP kapieren, musst ihn einordnen können, du musst mit einem Energieeffizienzexperten zusammenarbeiten, du musst die Wirtschaftlichkeit prüfen und die technische Umsetzung. Das ist anstrengend, das weiß ich auch, ja, das ist tatsächlich anstrengend, aber es ist zugleich auch eine Chance. Wenn du als Dachdecker nur dein Dach verkaufst und alles andere interessiert dich nicht, dann wird es irgendwann schwer. Ein Kunde will einen kompetenten Sanierungspartner haben, ja, der auch ihm einen echten Mehrwert bietet. Das ist so ein bisschen die Botschaft an dieser Stelle. Ob es uns gefällt, mir gefällt es auch nicht, bringt aber nichts. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe das Ganze, seitdem ich das weiß, beschäftige ich mich ja mit 80% meines, sagen wir mal, meines Engagements mindestens damit. Und das macht keinen Spaß. Einfach mal
Ja.
so. Deshalb kriegst du keinen Pfennig mehr.
Es ist ja schon so, ich verfolge ja viel in den sozialen Medien und auch die Insolvenzen sind ja jetzt im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um roundabout 7% haben die zugenommen im Handwerk. Und ich merke auch, dass die Leute zunehmend verzweifelt sind und sich darüber beklagen, dass alles so schlimm ist, die Auflagen, Kriege, Krisen, Politik. Aber wir können ja nichts dagegen tun. Ja? Wir als Handwerker müssen lernen, damit umzugehen. Ja. Und ich sage es auch an der Stelle nochmal, viele, die glauben, das wird sich ändern, das wird nicht passieren. Wenn du heute erfolgreich sein willst, dann musst du alles richtig machen in einem Unternehmen. Und das Tolle ist, es gibt genug Möglichkeiten, auch in der Hofakademie, wo man einfach feste Basics, Best-Practice-Beispiele, Grundlagen hat, die man einfach adaptieren kann, wo man mit Leuten sprechen kann, die Ahnung davon haben, sodass man dann auch wirklich sein Tagesgeschäft bewältigt. Oder man muss aufgeben, ja, aber aufgeben war für mich nie eine Alternative. Jetzt lass uns mal ein
Deshalb
bisschen.
nicht, das ist kein Grund zum Aufgeben, also auf keinen
Nee,
Fall.
nee, nee.
Ja.
Aber kommen wir noch mal ein bisschen konkreter, damit unsere Kollegen vielleicht noch so direkt Hilfen und Handlungsweisen, konkrete Empfehlungen für die nächsten Tage und Wochen haben. Ich würde mal sagen, nenn uns doch mal 5 Punkte, obwohl ich kenne dich ja, ich gebe dir 7 Punkte. Nenn uns doch mal 7 Punkte, was unsere Kollegen jetzt machen können.
Okay, also ich würde sagen, ja, wir müssen da offensiv werden. Wir müssen unsere Kunden frühzeitig informieren. Wir dürfen das nicht dramatisieren, dürfen es auch nicht kleinreden. Die Änderungen sind schon relevant, finde ich. Auch beim Einfamilienhaus 1500 Euro sind 1500 Euro. Ob das viel oder wenig ist, das liegt im Auge des Betrachters. Für viele Kunden ist das so, das Zünglein an der Waage, das mag sein, weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich habe mich am Anfang auch tatsächlich geärgert und musste mich dann aber noch, also ich ärgere mich ja immer noch, wie man mag, aber ich musste mich auch so ein bisschen einordnen, weil es kam mir so vor, als hätte uns jemand was abgenommen. Ja, aber wenn man, es ist ja im Prinzip ein Bonus, es ist eine Förderung, die kannst du, musst du aber den Anspruch nehmen. Du musst ja sowieso Anforderungen des GEG einhalten. Ja, also jetzt im Prinzip das Gebäudemodernisierungsgesetz ist ja auch sowas. Ja, das ist ja das Ergebnis des Gebäudemodernisierungsgesetzes. Also, das heißt, du könntest ja auch dein Dach sanieren mit dem U-Wert, Steildach 024, Flachdach 020, musst ja kein 014 machen, kriegst halt keine Förderung. Bumm. Ja, trotzdem ist es noch wirtschaftlich, habe dann mal drüber geguckt, ist es wirtschaftlich noch sinnvoll, energetisch auf jeden Fall, ja, sinnvoll, umwelttechnisch brauchen wir auch nicht drüber zu sprechen. Beste Energie ist nach wie vor noch die gesparte Energie. So, das war der erste Punkt. Zweitens.
Und vielleicht kurz dich zu unterbrechen, bevor wir zum zweiten Punkt kommen. Wir reden ja immer weniger auch über Energieeinsparung, sondern auch um im Sommer bei dieser Hitze, die wir jetzt auch gerade wieder erleben. Wir wollen ja auch, dass es kühl bleibt unterm Dach. Ja, das ist ja auch eine Anforderung, die stärker zunimmt. Also von daher macht es ja gar keinen Sinn, schlechter wie gefördert zu dämmen. Also es macht ja keinen Sinn. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Hau raus, zweiter Punkt.
Ja, ist vollkommen recht. Jeder Zentimeter Dämmung bringt auch ein bisschen Hitzeschutz. Wobei man jetzt sagen muss, die Hitze, die wir jetzt vor 2 Wochen hatten und die jetzt vielleicht möglicherweise wieder kommt, wenn da, ohne Klimaanlage kannst du dann unter dem Dach kannst du es nicht mehr aushalten. Das muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Da kommt die PV-Anlage wieder ins Spiel. Ja, und du nimmst ein Luft-Luft-Wärmepumpe, also ein Klimagerät, das dann auch gefördert wird, weil es im Winter dann gleichzeitig auch eine Heizung ist oder eine Übergangszeit. Also, aber gut, okay. Anderes Thema.
Punkt
Anderes
zwei.
Thema. Punkt 2. Okay, ich habe es verstanden. Also mal prüfe, ob man möglicherweise noch was retten kann. Also hast du im Prinzip bei der Energieberater schon einen Antrag, eine gültige technische Projektbeschreibung erstellt? Drittens, die Vorteile des ISFPs weiterhin erklären. Ja, ISFP bleibt weiterhin wichtig, weil er nicht nur die Förderung beeinflusst, sondern auch Struktur in die Sanierung mit reinbringt, nach meinem Dafürhalten. Ich bin ein Fan davon, muss ganz klar sagen. Ja, viertens, bei Mehrfamilienhäusern wird es tricky, da muss man besonders hinschauen. Ja, da wird es auch nicht einfach, das zu rechnen. Also wir werden da auch immer einen Konfigurator machen, ja, davon abgesehen. Also da musst du der nicht, der Kopf ist nicht dafür da, so einen Mist auszurechnen, habe ich eben gerade gemerkt, sondern wir haben andere Aufgaben. Also das können Systeme besser machen. Also dort sind die Einschnitte tatsächlich am größten, ja. Fünftens, bei älteren Gebäuden den möglichen WPB-Status im Blick behalten. Das ist auf jeden Fall ab 2027 sehr interessant, also für alle Sanierungen, die jetzt nicht mehr ausgeführt werden, diesem Jahr, ist das vielleicht eine Option, ja. Sechstens, eng mit dem Energieeffizienzexperten zusammenarbeiten. Allein wird es schwierig sein, sich zu dem Tagesgeschäft noch mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, die Mitglieder der Roof Academy nutzen ja auch aktiv unseren Förderservice Plus. Also nach wie vor ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ja, und siebtens, die endgültigen Förderrichtlinien abwarten und dann genau prüfen. Es gibt also mit Sicherheit noch offene Punkte, die wir jetzt nicht geklärt haben. Und vor allen Dingen dürfen wir auch nicht so tun, als hätten wir jetzt hier das final geklärt, auch wenn es wieder, wie ich finde, unheimlich lange gedauert hat dieser Podcast, aber es war wirklich auch viel, finde ich. Also irgendwie, jo.
Genau, aber ich denke, wir kommen jetzt auch langsam mal zum Schluss und lassen uns das Ganze doch nochmal zusammenfassen. Die Änderungen sind erheblich, besonders betroffen sind Mehrfamilienhäuser und größere Maßnahmen an der Gebäudehülle. Beim Einfamilienhaus mit ISFP sinkt die maximale Förderung nach deiner Rechnung von 12.000 auf 10.500 Euro. Beim Sechsfamilienhaus und Zehnfamilienhaus werden die Unterschiede deutlich größer. Der ISFP bleibt wichtig. WPB kann ab 2027 ein Lichtblick werden. Paragraph 35c bleibt als steuerliche Alternative für selbstgenutzte Wohnhäuser von Privatkunden interessant. Aber die endgültigen Richtlinien müssen abgewartet werden. Ich bin doch fast schon wie eine KI, oder?
Also das ist unglaublich. Das, was ich
Haha.
jetzt die ganze Zeit hier mir, ich meine, abgelabert habe, das machst du in noch keiner Minute, ja. Also, ich kann es nicht mehr hören. Trotzdem sage ich es nochmal. Es ist eine erste Einschätzung
Ja.
ohne Gewähr. Wir haben versucht, die spärlichen Informationen zu sondieren, fachlich zu interpretieren. Ja, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Also keiner kann uns attestieren, dass wir da einfach mal sowas hingerotzt haben. Wir haben da wirklich, wir haben auch ein Newsletter dazu jetzt geschrieben, Video dazu gemacht und so weiter. Es kann sein, dass sich noch was ändert. Es kann auch sein, dass der Fördergeber irgendwie auf der Strecke noch irgendwie einknickt, aber glaube ich jetzt eher weniger, dass es besser wird. Ich bin eher davon ausgegangen, das ist so die optimalste Konstellation. Das ist erst einmal bis 2030 ausgelegt. Also die Förderung gibt es dann erstmal bis 2030. Kann aber natürlich auf dem Weg dahin nochmal eine Verkürzung geben, je nachdem, das wissen wir alles nicht. Aber dann muss man mal gucken, ob es überhaupt weitergeht ab 2030. Aber so weit würde ich jetzt auch nicht unbedingt in die Zukunft gucken wollen. Wir müssen weiterhin unsere Kunden beraten. Ja, in den Angeboten muss das ein Thema sein. Also wir können es momentan nicht genau final abschätzen. Aber was wir auf jeden Fall machen als Roof Academy, ich glaube, wir sind mit die Ersten und auch, glaube ich, so ziemlich die Einzigen, die fachlich fundiert und belastbar auch über dieses Thema im Prinzip auch informieren, selbst auf die Gefahr hin, dass wir nachher ein bisschen zurückrudern müssen. Aber eins können wir versprechen an der Stelle, Karl, sobald es neue, belastbarere Informationen gibt, dann informieren wir über alle unsere Kanäle. Schaut auf die Webseite, in die Community für unsere Mitglieder, in den Newsletter, auf den Newsletter, Social Media. Es sind neue Informationen auf jeden Fall geplant, neue Informationsangebote. Wenn ihr uns noch nicht auf Social Media verfolgt, ja, dann macht das spätestens jetzt. Wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann macht das spätestens jetzt. Es ist nicht nur das Thema, wir informieren über wichtige Themen, egal alles, was mit dem Dach in irgendeiner Form zu tun hat, mit Unternehmertum und, und. Soll es hier kein Werbeblock sein, weil die Werbung ist ja eigentlich keine Werbung, weil wir verkaufen ja nichts an der Stelle, sondern wir informieren ja. Und das im Prinzip Content, den man so nicht einfach bekommt. Also.
Ja, vor allem immer aktuell und wenn was Neues gibt, sprechen wir drüber. Nee, macht schon Spaß, vielen Dank, habe wieder viel gelernt, habe wieder ein neues Lieblingswort, Worst Performance Building, wobei ich das gleich umgedichtet habe auf Worst Performance Body. Ja, das heißt, man muss was dafür tun, dass auch der Körper immer wirklich voll mit Energie ist. Hört uns weiterhin zu. Übrigens, der Dachdecker-Podcast ist jetzt powered by Roof Akademie. Das heißt, wenn ihr dachdecker-podcast.de eingibt, kommt ihr auf die neue Landingpage in der Roof Akademie des Dachdecker-Podcasts. Dort findet ihr alle Links. Dort findet ihr auch den Link zu unserem YouTube-Kanal. Hört rein, schaut rein, empfehlt uns weiter. Ja, auch wenn Michael und ich manchmal ein bisschen arg Laberbacken sind, glauben wir, haben wir wirklich Bock drauf, das Handwerk weiterzubringen. Wir haben noch viel vor. Wir haben aktuelle Sachen am Start. Schaut mal in der Rufakademie vorbei. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Michael Dehr, wie immer, vielen Dank für das professionelle Vorbereiten. Von meiner Seite alles Gute da draußen. Bleibt gesund, glücklich und wie immer erfolgreich.
Ja, auch von meiner Seite an alle Zuhörer, Zuschauer, vielen Dank, dass ihr euch das antut, dieses doch, wie ich finde, sehr trockene Thema. Karl-Heinz, bei dir muss ich mich auch nochmal persönlich bedanken. Es ist heute Sonntagmorgen, ja. Ich habe dir irgendwann heute Morgen eine Message geschickt und habe gesagt, hast du Bock, den Podcast aufzunehmen. Das ist ein wichtiges Thema. Dürfen da nicht so lange warten. Also sofort, ohne zu zucken, ja gesagt. Ist keine Selbstverständlichkeit. Also deshalb, ja, lass uns weiter so machen.
Mache ich sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.